Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder. Breitband mit Martin Böttcher und mit TikTok-Chef Shou Zi Chu. Der ist auch dabei.
This legislation, if signed into law, will lead to a ban of TikTok in the United States. It will put more than 300,000 American jobs at risk and it will take away your TikTok.
TikTok hat Angst. Die Social-Media-Plattform soll mal wieder in den USA verboten werden. Dieses Mal könnte es sogar klappen. Das entsprechende Gesetz ist im US-Repräsentantenhaus diese Woche verabschiedet worden. Und deshalb warnt Firmenchef Chu, das könnte 300.000 Jobs bedrohen und den Leuten ihr TikTok wegnehmen. Ein Thema in dieser Breitbandausgabe. Außerdem beschäftigen wir uns mit sehr problematischen Videos, die israelische Soldaten von ihren Einsätzen im Gazastreifen machen. Und wir gehen ins virtuelle Fitnessstudio. KI macht den Trainerinnen und Trainern Konkurrenz. Kommen wir zu unserem großen Thema TikTok. TikTok ist ein unglaublich erfolgreiches Unternehmen. Allein in den USA, so sagt TikTok-Chef Shou Zi Chu, nutzen 170 Millionen UserInnen die chinesische Video-Social-Media-Plattform. Aber TikTok soll in den USA verboten werden oder an ein US-amerikanisches Unternehmen verkauft werden. Das ist leicht verkürzt der Inhalt eines neuen Gesetzentwurfs, dem das US-Repräsentantenhaus diese Woche zugestimmt hat. Demokraten und Republikaner sind da übrigens ausnahmsweise mal einer Meinung. Ob TikTok wirklich verboten wird oder verkauft werden kann, das muss sich noch zeigen. Das Unternehmen wird sich mit allem dagegen wehren, davon ist auszugehen. Doch vielleicht hat man bei dieser Geschichte jetzt ein Déjà-vu-Erlebnis. War da nicht schon mal was mit einem TikTok-Verbot? Ja, unter Donald Trump. Mein Kollege Dennis Kogel erzählt die Geschichte des TikTok-Verbots in den USA im Schnelldurchlauf.
Don't go. Don't come, don't do anything today. It was like
es ist der 20. Juni 2020, als US-Präsident Donald Trump mit Nutzerinnen und Nutzern auf TikTok kollidiert. Nach einem Aufruf auf TikTok verschwören sich zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer der App, kostenlose Tickets für einen Auftritt von Trump in Tulsa, Oklahoma zu buchen und dann einfach nicht aufzutauchen. Das Ergebnis? Halbleere Tribünen, Mitarbeiter in Erklärungsnot, eine peinliche Schlappe für Trump. Für viele Menschen ist dieses Ereignis der Auslöser für das, was wenige Wochen später passiert. Am 6. August 2020 unterzeichnet Donald Trump eine Verordnung. TikToks Mutterkonzern ByteDance muss TikTok innerhalb von 45 Tagen verkaufen. Sonst wird die populäre App in den USA gesperrt. Schnell heißt es, Microsoft und später Oracle seien bereits in Gesprächen, um die App aufzukaufen. Wurde das alles wirklich ausgelöst von einem Streich gegen Trump auf TikTok?
Persönlicher Rachefeldzug ist immer sehr wichtig bei Donald Trump und deswegen, auch wenn das nie bestätigt wurde, dass es mit diesem Ereignis zu tun hat, ist es auch nicht so abwegig, wie es zunächst mal klingt.
Sagt Alexander Demling, Wirtschaftsredakteur beim Spiegel. 2020 hat er sich für das Handelsblatt mit den Gründen für Trumps TikTok-Verbot beschäftigt.
Damals gab es, wie auch heute, so eine generelle Anti-China-Stimmung, die sich auch durch die komplette amerikanische Politik zieht. Also man sieht, dass China ein Weltmachtrivale ist und fragt sich so ein bisschen, warum lassen wir eigentlich auf die Smartphones unserer jungen Leute eine quasi chinesische App?
Bereits ein Jahr vor Tulsa beginnen US-Behörden kritisch auf TikTok zu blicken. Mögliche Sicherheitsrisiken sollen überprüft werden. In der US Army und Navy wird die App auf Dienstgeräten verboten. Bevor es zu einem Verkauf kommt, mischt sich jedoch die chinesische Regierung ein. Ende August heißt es, die Regierung müsse den Verkauf sehr genau prüfen. Im September gibt dann ByteDance bekannt, TikTok wird nicht verkauft. Stattdessen würde man versuchen, auf die Sorgen der US-Regierung einzugehen. TikTok würde etwa Daten seiner Nutzerinnen und Nutzer in den USA auf US-Servern speichern. Trump reicht das nicht. Im November soll TikTok nun endgültig gesperrt werden. Doch nur wenige Stunden vor dem TikTok aus schaffen es die Anwälte der Social-Media-App, das Verbot mit einer einstweiligen Verfügung auszusetzen. Zu einem weiteren Versuch, TikTok zu verbieten, kommt es nicht. Trump wird kurze Zeit darauf abgewählt, Joe Biden kommt ins Amt und streicht Trumps Verfügung. Und sagt gleichzeitig, es muss jetzt ganz genau geprüft werden, ob TikTok ein Sicherheitsrisiko darstellt.
Die USA, wir haben es gerade gehört, wollen die Video- und Social-Media-App TikTok verbieten oder dafür sorgen, dass sie in US-amerikanische Hände kommt. Nicht zum ersten Mal. Und was genau aber steht hinter diesem Verbotsversuch? Wovor hat man eigentlich Angst? Wie erfolgversprechend ist das eigentlich? Das habe ich besprochen mit Chris Köver von netzpolitik.org. Meine erste Frage, was genau ist denn dieses Gesetz, was ja auch noch durch den Senat gehen muss und dann von US-Präsident Biden unterschrieben werden soll? Ein weiterer Schritt in der globalen Regulierung sozialer Netzwerke, wie es bei uns in Europa ja auch versucht wird, mit dem Digital Markets Act und dem Digital Service Act?
Nee, also es ist wirklich eine ganz andere Liga, über die wir hier sprechen, finde ich. Der DSA ist ja gerade eben nicht dafür gedacht, dass er jetzt spezifisch auf eine App oder ein Unternehmen irgendwie zugeschnitten wäre, sondern es geht ja darum, dass einheitliche Regeln geschaffen werden sollen, ne, für sehr große Online-Dienste, die in der EU eine bestimmte Zahl von Nutzerinnen überschreiten. Das ist ja eine ganz klare Vorgabe. Und dieses Gesetz oder der Entwurf, der jetzt eben in den USA geplant ist, der richtet sich ganz klar gegen einzelne Unternehmen oder ein einzelnes Unternehmen, vielleicht aber auch mehrere, weil eigentlich ist klar, es geht um Unternehmen, die unter chinesischem Einfluss stehen. Und das ist ganz klar ByteDance, also der Konzern hinter TikTok, womöglich auch Tencent, die den WeChat-Messenger betreiben. Und vor allem geht es auch nicht jetzt darum, denen bestimmte Regeln vorzuschreiben, sondern sie sollen ja ganz klar dazu gezwungen werden, dass sie vom US-Markt verschwinden. Es geht um eine Vorgabe, dass sie innerhalb von 6 Monaten verkaufen müssen oder ansonsten eben verboten werden auf dem US-Markt. Und das ist wirklich das Gegenteil von einer globalen Regulierung, finde ich, die ja dann, wenn sie wirklich allgemein wäre, wenn sie global wäre, ja dann ebenso auch die ganzen US-amerikanischen Big-Tech-Unternehmen treffen würde.
Was steckt denn so dahinter? Wir haben es gerade gesagt, TikTok gehört ByteDance. ByteDance ist eine chinesische Firma und immer wieder sagen US-Politiker, sie wollten die Jugend im Land schützen. China als kommunistischer Staat, der solle keinen Einfluss ausüben können. Ist das glaubhaft oder geht es auch darum, YouTube und Meta, also Facebook und Instagram, als US-Firmen vor der chinesischen Konkurrenz zu schützen?
Also ich finde, die Sorgen sind zumindest nicht komplett unberechtigt. Wir haben ja auch schon Beispiele in der Vergangenheit dafür gesehen, dass es passiert ist, ja, und dass TikTok eben Propaganda ausgespielt hat. Es ist ja auch so, das muss man ja auch sagen, China hat einfach andere Gesetze. Die Unternehmen dort haben nicht die Möglichkeiten, sich zu widersetzen, die zum Beispiel Unternehmen in den USA haben. Also wenn die US-Regierung zu Meta kommt und sagt, hier bitte Propaganda weit oben im Newsfeed zeigen, dann kann Meta sagen, nö, machen wir nicht. Und das kann ByteDance eben nicht. Wenn die chinesische Regierung zu ByteDance kommt und etwas verlangt, dann können die nicht einfach Nein sagen. Das alles gesagt, finde ich trotzdem, dass dieses Vorgehen, das wir da gerade sehen, komplett falsch ist. Weil es ist ja nicht so, dass TikTok jetzt die einzige Plattform mit einer sehr großen Reichweite wäre, die in dieser Art für Propaganda und Desinformation missbraucht werden kann. Wir haben ja gesehen, wie massiv zum Beispiel die russische Regierung Facebook und auch Twitter benutzt hat, um sich in den US-Wahlkampf einzuschalten 2016. Es gibt andere Beispiele. Also wenn ich sage, ich möchte dieses konkrete Problem bekämpfen, dann müsste ich nicht TikTok verbieten, sondern ich müsste auch dafür strengere Regeln vorschreiben, zum Beispiel für die Moderation, für den Umgang mit solchen Propaganda-Accounts. Oder ich kann dann anfangen, Strafen zu verhängen und wenn jemand dagegen verstößt. Aber das ist ja hier alles nicht der Plan.
Vielleicht muss man aber trotzdem irgendwo anfangen, dass TikTok jede Menge Nutzerdaten absaugt. Das ist kein Geheimnis, so wie natürlich die anderen Social-Media-Plattformen auch. Allerdings wissen wir, China ist ein restriktiver Staat, der möglichst alles kontrollieren will. Aber gibt es eigentlich Belege dafür, dass mit diesen Daten, die da bei TikTok anfallen, etwas anderes passiert als bei anderen Unternehmen?
Also es gibt zumindest Belege dafür, dass ByteDance in der Vergangenheit über bestimmte Dinge gelogen hat. Es gab vor 2 Jahren einen großen Leak von Audiomitschnitten aus internen Gesprächen, wo man eben ganz klar gesehen hat, dass entgegen dem, was ByteDance behauptet hat, immer in den USA, dass es sehr wohl möglich war, Nutzerinnen-Daten von China aus abzurufen. Was dann mit denen passiert ist wiederum, keine Ahnung, das weiß niemand. Aber die theoretische Möglichkeit aufgrund der Gesetzeslage in China ist natürlich da. Ich finde aber, dass eigentlich diese ganze Frage, also haben die jetzt oder haben die jetzt nicht, eigentlich wirklich vom Kern des Problems eher wegleitet, ablenkt. Weil nämlich selbst wenn man das aus Sicht des Datenschutzes aufrollen will, dann auch dann ist so ein Verbot ziemlich fehlgeleitet. Also In den USA gibt es ja einen absolut florierenden Datenhandel. Da kann man komplett legal Nutzerinnendaten sammeln, bündeln, weiterverkaufen. Und das wird auch fröhlich gemacht. Und hier, um es so ganz klar zu sagen, wenn die chinesische Regierung an US-Nutzerinnendaten kommen wollen würde, dann würde sie dafür TikTok gar nicht brauchen. Die könnte die sich ganz legal bei diesen Datenbrokern einfach kaufen. Und vor dem Hintergrund, dass sie das können, dass sie einfach ganz legal shoppen gehen können, ist es schräg, jetzt mit einem TikTok-Verbot zu kommen, statt zu sagen, wir fangen jetzt erstmal damit an, wir meinen es ernst damit, die Daten unserer Nutzerin schützen zu wollen. Also machen wir Gesetze, die das untersagen, dass diese Daten gesammelt und verkauft werden.
TikTok ist ja auf US-Regierungshandys schon eine ganze Weile verboten. Auch die US Army hat ihren Soldaten verboten, TikTok zu installieren. Wissen die USA etwas, dass der, ja, ich sag mal, normalen Bevölkerung vorenthalten wird? Oder sind solche Apps in sicherheitsrelevanten Umgebungen allgemein eine schlechte Idee?
Ja, das ist immer die Frage. Also es ist ja nicht nur in den USA, auch in EU-Institutionen ist es ja inzwischen auch so. Ich finde, es ist immer eine Frage der Abwägung. Also ich finde, es ist jetzt kein Argument dafür, dass man sagt, TikTok sollte auf der regulierenden Ebene anders behandelt werden als andere Apps. Aber ich finde, in so einer individuellen Risikoeinschätzung würde ich einzelnen Personen sicherlich davon abraten, die App auf dem Handy zu haben. Zum Beispiel Journalisten, Journalistinnen, die zu der Plattform recherchieren. Da gab es in der Vergangenheit ja auch einen klar nachgewiesenen Fall, wo TikTok ja Investigativjournalistinnen hinterher spioniert hat. Das heißt, im Zweifel geht es immer um die Frage, wie relevant sind die Informationen, die ich da habe, und zwar sowohl aus einer, ja, vielleicht, weil ich Quellen schützen muss, aber vielleicht auch aus sicherheitspolitischer Perspektive. Aber ich würde sagen, eigentlich sind das Kontexte, wenn ich in einem Kontext arbeite, wo ich sicherheitsrelevante Informationen habe, dann wäre es wahrscheinlich klug, Handys und auch andere Apps irgendwie nicht mit da reinzunehmen.
Wenn wir nochmal in die Zukunft gucken, wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass dieses Gesetz durch den nächsten Schritt kommt, also den US-Senat? Danach müsste ja der US-Präsident noch unterschreiben, aber Biden hat ja schon gesagt, er würde.
Genau, Biden hat gesagt, er würde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wahrscheinlich das ist, dass es jetzt durch den Senat kommt, dass es tatsächlich zum Gesetz wird. Was ich aber für relativ wahrscheinlich halte und worauf viele Organisationen auch schon hingewiesen haben, ist, dass, wenn das Gesetz dann kommt, dass es dann im nächsten Schritt von Gerichten wieder einkassiert werden könnte. Weil das Ganze, worüber wir jetzt sprechen, ist ja auch eine Frage nicht zuletzt der Meinungsfreiheit. Also auf welcher Plattform kann ich mich ausdrücken, aber auch, wer hat dann eigentlich Zugang oder habe ich Zugang zu Informationen? Und vor dem Hintergrund ist es ja jetzt nicht ganz ohne, einfach zu sagen, der Staat kassiert jetzt eine komplette Social-Media-Plattform ein. Und gerade in den USA, wo ja die Meinungsfreiheit auch verfassungsrechtlich geschützt ist, kann es sehr gut sein, dass am Ende rauskommt, dass dieses Gesetz eben gegen die Verfassung verstößt, und dann war es das wieder.
Ganz interessant finde ich ja die Strategie von TikTok. Die versuchen praktisch über Videos ihre Volksschaft in den USA ja dazu zu bewegen, ihre Abgeordneten anzuschreiben, damit TikTok erhalten bleibt.
Ja, das war eigentlich bei den letzten Verboten aber auch schon immer wieder der Fall. Also es ist ja jetzt schon der zigte Anlauf. Trump hat es ja damals schon einmal versucht per Dekret. In einem Bundesstaat in Montana gab es schon den Versuch, und TikTok hat sich da eigentlich jedes Mal wieder eingeschaltet und kann das ja auch sehr gut, weil es ja tatsächlich auch eben die begeisterten Nutzerinnen gibt, die auch ganz klar sagen, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass ihr diese Plattform für uns sperrt. Wir verdienen darauf teilweise oder finanzieren damit auch unseren Lebensunterhalt oder nutzen die Plattform für unsere Unterhaltung. Das ist total wichtig für unser Leben. Nehmt uns das nicht weg. Und natürlich weiß TikTok, sich das dann auch zunutze zu machen.
Wir haben über TikTok gesprochen und eine mögliche Zukunft mit Chris Köver von netzpolitik.org. Vielen Dank. Gerade habe ich mir meinen TikTok-Account nochmal angesehen. Ein Mann hat einen sehr dreckigen Teppich gereinigt. Ein Junge hat sich in Geheimschrift einen Spickzettel auf die Hose geschrieben. Der wird nur unter Schwarzlicht sichtbar, was ganz gut ist. Der Junge hat nämlich einen Kugelschreiber, bei dem man so Schwarzlicht-Taschenlampe anmachen kann. Und dann wurde auch noch ein Donut von einer Brotschneidemaschine in Scheiben geschnitten, wofür es angeblich Hausverbot im Supermarkt gab. Diese Infos, die kann China gerne haben. Vor mehr als 5 Monaten, am 7. Oktober 2023, da haben Hamas-Terroristen Israel überfallen. Mit Raketen, mit bewaffneten Kämpfern. Mehr als 1000 Menschen wurden dabei von der Hamas getötet, Frauen vergewaltigt. Noch immer befinden sich rund 100 Geiseln in ihrer Gewalt. Israel hat mit großer Härte auf diesen Angriff reagiert, soll seit Beginn der Kämpfe mehr als 30.000 Palästinenser getötet haben. Hat Israel wirklich die moralischste Armee der Welt, wie es israelische Politiker, zuletzt Premierminister Benjamin Netanyahu, immer wieder behaupten? Videos von israelischen Soldaten, die diese bei Social Media teilen, die lassen daran zweifeln. Mein Kollege Benjamin Hammer, lange Zeit Israel-Korrespondent, hat sich für Breitband mit dem Thema auseinandergesetzt. Was genau hat er gefunden? Was ist auf diesen Videos zu sehen?
Das ist krasses Zeug. Das sind meistens Reservisten der Armee, also nicht mehr ganz so jung, also schon so oft Mitte, Ende 20. Der Grund ist, dass die Wehrpflichtigen, 18, 19, 20 Jahre alt, ihre Handys, ihre Smartphones in der Regel vor Einsätzen im Gazastreifen abgeben müssen. Und bei Reservisten ist die israelische Armee da nicht so streng. Deshalb haben die Smartphones dabei, deshalb können die überhaupt diese Videos machen. Ja, und da tauchen dann immer wieder sehr viele Videos auf. Ein palästinensischer Journalist, der die Videos schwerpunktmäßig sammelt, der hat berichtet von hunderten Profilen, von hunderten Soldaten, die er langfristig beobachtet. Da taucht dann zum Beispiel ein Video auf von 2 Soldaten in einem Bulldozer und die reißen gerade ein Haus ab im Gazastreifen und widmen das Video einem israelischen Sänger, der zuvor mit Bezug auf den 7. Oktober die Auslöschung des Gazastreifens gefordert hatte. Und so klingt das dann im Video.
Eyal Golan, unser lieber Bruder, wir lieben dich. Wir sind in Khan Yunis. Dieses Haus widmen wir dir für die Freude, die du uns bringst.
Und dass das nicht mal eben nur so witzig ist, solche Videos, vermeintlich witzig ist, solche Videos zu veröffentlichen, das zeigt sich daran, dass dieses Video von Südafrika vor dem Internationalen Gerichtshof erwähnt wurde. Damit möchte man ja begründen, dass Israel Genozidabsichten habe, was Israel entschieden zurückweist. Aber da sehen wir, das ist ein sehr ernstes Thema, was bis auf die Bühne des Internationalen Gerichtshofs kommt. Es gibt noch ein weiteres Video, was ich in meiner Berichterstattung erwähnt habe und kurze Vorbemerkung, die Beleidigungen, die gleich kommen, die sind zum Teil so verletzend, dass wir sie mit einem Piepton ein bisschen unkenntlich gemacht haben. Hier filmt ein Soldat offenbar einen Brand im Gazastreifen.
Oh, Gaza brennt. Möget ihr bei lebendigem Leib verbrennen, ihr Schlampen, Hurensöhne. Deine Mutter ist eine Hure.
Und dann vielleicht noch dieses Video, das es im Netz gibt. Da durchsucht ein Soldat, ein israelischer Soldat, offenbar ein verlassenes Haus im Gazastreifen und er wühlt sich gerade durch die Unterwäsche einer Palästinenserin.
Ich habe immer gesagt, dass Araberinnen die größten Schlampen sind, die es gibt.
Und da kann man sich jetzt schon vorstellen, wie viel Wut und Entrüstung solche Videos auf der palästinensischen Seite im Netz auslösen. Israel behauptet ja von sich, beziehungsweise hat den Anspruch, die moralischste Armee der Welt zu sein. Diese Videos sprechen eine andere Sprache. Ja, und jene, die im Moment pro-palästinensisch eingestellt sind, wie kann man das formulieren? Die warten ja nur darauf, so ein Video zu sehen, um sich in ihren Vorurteilen und möglicherweise auch ihrem Hass gegenüber Israel bestätigt zu sehen. Also ein enormer Image-Schaden für Israel.
Ich meine, man hat hier in diesen Videos oder in diesen Tönen, in diesen ausgewählten Tönen ja schon gehört, es spricht eine gewisse Menschenverachtung auch daraus, aber es finden keine direkten Misshandlungen statt, oder?
Ja, es ist in der Regel so, dass das Härteste, in Anführungszeichen, was diese Videos zeigen, beziehungsweise das auch für Israel strafrechtlich Relevante, wo dann die israelische Armee aktiv wird, Plünderungen sind. Was es definitiv gibt, sind Entwürdigungen. Palästinensische Gefangene, die mit verbundenen Augen gefesselt am Boden knien, denen ein israelischer Soldat Dollarscheine entgegenwirft. Videos, wo beispielsweise jetzt palästinensische Zivilisten gezielt erschossen werden oder misshandelt werden mit Stromschlägen, Folterszenen. Die habe ich persönlich nicht entdeckt.
Nach dem Überfall der Hamas am 7. Oktober haben wir darüber berichtet, dass die Livestreams und die Darstellung der Attacken auf Israelis so eine aktive Strategie des Terrorismus war. Nicht nur ein Nebenprodukt, sondern es schien richtig darum gegangen zu sein, diese Bilder zu erzeugen. Ist jetzt vielleicht diese Art der TikTok-Videos von israelischen Soldaten, ist das eine Art Rache vielleicht auch auf diese Bilder?
Was man definitiv sagen kann, ist, dass diese Terrorangriffe des 7. Oktober die Israelis bis ins Mark getroffen haben, traumatisiert haben und natürlich auf Seiten der israelischen Armee auch ein Gefühl des Versagens, wir haben unser Land nicht schützen können, existiert. Und die Videos, die die Gräueltaten des 7. Oktober gezeigt haben, natürlich eine enorme Verletzung und auch Demütigung der Israelis darstellen. All das muss man im Hinterkopf haben, wenn man sieht, dass ein Teil der israelischen Soldaten im Gazastreifen selbstverständlich Rachegefühle empfindet. Ein israelischer Journalist, ein Militärkorrespondent der Times of Israel, mit dem ich mich über das Thema unterhalten habe, der sagt, Rache darf aber nicht Hauptmotivation der israelischen Armee sein. Ist es auch offiziell nicht. Und es ist auch nicht so, dass das die oberste Führung der israelischen Armee diese Videos dreht und veröffentlicht. Aber es gab im Dezember Szenen, Videos, die um die Welt gingen, die offenbar von israelischen Soldaten gedreht wurden, die Dutzende, Hunderte Palästinenser im Norden des Gazastreifens zeigten, bis auf die Unterhose ausgezogen, gefesselt mit Augenbinden. Und da, sagte mir der Militärkorrespondent, war es wohl so, dass Kommandeure der mittleren Ebene das ganz bewusst ins Netz gestellt haben, um ein Zeichen an die Hamas zu senden. Wir kriegen euch, wir kriegen eure Kämpfer und auch eine Demütigung auszuüben. Es war aber so, dass wohl bei diesen Aufnahmen die meisten Männer keine Hamas-Kämpfer waren und die israelische Armee, dann die oberste Führung, einige Tage nach der Veröffentlichung auch erkannt hat, wie enorm der Image-Schaden dieser entwürdigenden Bilder für Israel war.
Ich habe mich so ein bisschen gewundert, weil wir haben hier in dieser Breitbandausgabe vorhin schon darüber gesprochen, dass TikTok in den USA verboten werden soll. Die US-Armee verbietet ihren Soldaten und Soldatinnen schon seit längerer Zeit überhaupt TikTok zu installieren. Ist das in Israel gar kein Thema?
Nach meiner Kenntnis nicht. Und generell ist es so, dass es in Israel einen recht entspannten Umgang mit eigenen Handys, mit E-Mail-Adressen in der Vergangenheit gab. Es ist zum Beispiel lange üblich gewesen, dass man den Nachrichtendiensten oder der Armee Mails an irgendwelche Gmail-Postfächer geschickt hat. Es gibt auch einen fließenden Übergang zwischen dienstlichen und privaten WhatsApp-Accounts. Da war vielleicht die digitale Nation Israel, als die sie sich sieht, bislang sehr selbstbewusst und hat gesagt, das kontrollieren wir irgendwie, ein kleines Land. Das aber vielleicht auch ein spannender Aspekt, ein kleines Land, wo in Friedenszeiten auf Social Media vieles im hebräischen Sprachraum bleibt und man das Gefühl hat, wir sind eine Familie, wir verstehen uns untereinander. In dem Moment, wo aber dann kritische Journalisten auf die Idee kommen, diese Profile auszulesen, abzugreifen und auch auf Englisch sichtbar zu machen, was da geschieht, wird es natürlich für die sogenannte Weltgemeinschaft sichtbar. Grundsätzlich scheint es weiterhin so zu sein, dass es einfach schwierig ist, den Reservisten aufzuerlegen, lasst eure Handys aus oder auch, wenn es diese Order denn gäbe, installiert kein TikTok drauf. Da ist wohl eine Herausforderung, sagte mir der israelische Journalist, der Militärkorrespondent, man braucht diese Soldaten, man kann die jetzt nicht massenhaft suspendieren, weil die gerade im Gazastreifen kämpfen sollen und deswegen vielleicht auch eine recht laxe Herangehensweise der israelischen Armee gegenüber diesen Soldaten, die solche Videos posten.
Ein Gedanke, den ich noch hatte, ist das überhaupt neu, dass diese Dinge passieren? Wir wissen ja, wenn Krieg herrscht, passieren immer grausame Dinge. Vergewaltigungen, Überfälle, Misshandlungen. Man erinnert sich vielleicht auch an die Bilder aus dem US-Gefangenenlager in Abu Ghraib. Wird sowas jetzt vielleicht auch durch diesen etwas laxen Umgang mit Social Media einfach nur sichtbarer?
Ja, ich würde sagen definitiv. Der ehemalige Armeegeneral, mit dem ich sprach, der berichtete mir, dass er als junger Soldat 1982 in Beirut im Libanon gekämpft hat. Und er sagte, Fragen nach Moral, Rache, Disziplin. Ein Großteil der Soldaten, der sich daran halte, das ist heute auch noch seine Überzeugung. Ein kleiner Teil, der das nicht tut. Diese Fragen hätten sich damals auch schon gestellt. Aber klar, heute in einer Zeit von Handys, Smartphones, Funkmasten und Social Media wird das natürlich viel schneller in die Öffentlichkeit gespült. Es ist übrigens so, dass die Soldaten in der Regel in großen Teilen des Gazastreifens mit ihren israelischen Smartphones keinen Empfang haben. Dann kommen sie nach Hause und haben viel gedreht. Man muss an einer Stelle sagen, auch wenn es viele Israelis gibt, die diese Videos verurteilen, die werden teilweise gefeiert. Wir haben uns diese Videos angeschaut. Die Soldaten machen das ja auch mit der Motivation, anzugeben, cool zu sein. Und da gibt es Unterstützung aus der Bevölkerung, aus Teilen der Bevölkerung für diese Videos. Also, die Soldaten haben dann zu Hause wieder Netz, kommen aus einem Kriegseinsatz, auch voller Adrenalin, zurück und setzen sich dann hin und posten diese Videos, wenn sie wieder Empfang haben. Und das macht Strukturen und Fragen nach Krieg und Moral, die es seit Jahrzehnten gibt, sehr sichtbar in diesen Tagen.
TikTok-Videos durch israelische Soldaten und Soldatinnen aufgenommen. Und darüber haben wir gesprochen hier bei Breitband mit Benjamin Hammer. Vielen Dank.
Gerne.
Selbstoptimierung, der Wunsch, sich möglichst perfekt auf die Herausforderungen des Lebens vorzubereiten und einzustellen, sicherlich einer der großen Trends der letzten Jahre. Gesünder essen, besser schlafen, mehr Sport machen, Morgenroutinen, solche Dinge. Die Digitalisierung, die hat das Ganze nochmal verstärkt. Durch Gesundheits-Apps und Smartwatches, da werden Bewegungsabläufe dokumentiert, analysiert, digital ausgewertet. Und jetzt kommt auch noch künstliche Intelligenz dazu. Anna Kravchikova über noch mehr Selbstoptimierung im Sport.
Künstliche Intelligenz im Spitzensport, das ist seit knapp 10 Jahren gang und gäbe. Im Profifußball übernehmen zum Beispiel KI-Programme die Jobs von Scouts. Sie analysieren etwa das Laufverhalten und Torschüsse und erkennen dabei bestimmte Muster. Auf Grundlage solcher Daten wurde zum Beispiel der ägyptische Fußballer Mo Salah 2017 für den FC Liverpool verpflichtet. Heute gehört er zu den besten Fußballern der Welt. 2 Jahre vorher hatte die KI errechnet, dass Jürgen Klopp besonders gut als Trainer zum FC Liverpool passen würde. Auch in anderen Disziplinen, wie beim Radsport, werden Daten ausgewertet. Sportlerinnen und Sportler werden verkabelt und die verschiedenen Sensoren bestimmen zum Beispiel den Sauerstoff, die Blutwerte und den Puls. Das soll die Umstände herausfinden, wie sie am besten zu Höchstleistungen kommen. Aber wie sieht es jenseits des Profisports aus? Aktuell können Hobbysportler auf Wearables, wie zum Beispiel Smartwatches, zugreifen. Also kleine, vernetzte Computersysteme, die man in Form von Uhren oder Armbändern direkt am Körper trägt. Diese Fitness-Tracker überwachen bestimmte Körperdaten, wie zum Beispiel den Puls, die zurückgelegte Trainingsstrecke, die Dauer der Sporteinheiten oder den Kalorienverbrauch. Mit künstlicher Intelligenz haben sie aber nicht viel zu tun. Zumindest bisher. Denn die professionelle Leistungsanalyse mittels künstlicher Intelligenz soll bald auch für uns Normalos Realität werden.
Mittlerweile gibt es einige verschiedene sensorbasierte Motion-Capture-Technologien, um Bewegungen dann möglichst präzise erfassen zu können und die entsprechenden Daten als Echtzeitinformation sowie aber auch zur späteren Analyse nutzen zu können. Und ja, solche Technologien werden mit zukünftiger Weiterentwicklung voraussichtlich immer präziser in ihrer Datenerfassung werden.
Das sagt Mai Geißen vom Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik an der Deutschen Sporthochschule Köln. Sie forscht zusammen mit dem Cologne Game Lab der Technischen Hochschule Köln und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz an einer Lösung, die Menschen beim Sport Feedback geben kann. Und das soll so einfach wie möglich sein, ohne komplett verkabelt zu sein und ohne teure Ausrüstung und Sensoren. Nur durch eine Kamera.
Im Projekt haben wir uns zu Beginn angeschaut, welche sportspezifischen Anwendungsbereiche am meisten von technologiebasierten Methoden profitieren könnten, beziehungsweise wo es überhaupt gut umgesetzt werden kann. und wie innovative Trainingsmethoden aufgebaut sein könnten. Und daraus sind dann Methoden entstanden, mithilfe derer vor allem Extended Reality, kurz XR, im Sport eingesetzt werden kann.
Und das funktioniert so. Die Sportlerinnen und Sportler filmen sich beim Trainieren. Die KI wertet die Kameradaten aus und macht in Echtzeit Vorschläge, wie man bestimmte Übungen besser machen sollte. Das testen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aktuell im Bereich Fitness, Tanz oder Golf.
Dies stellt einen bislang noch ziemlich unerforschten Bereich dar, denn Informationen im sportlichen Training beziehen sich vor allem auf Instruktion vor einer Bewegung und Feedback nach einer Bewegung. Aber der entscheidende Teil der Bewegungsausführung wird meist ausgelassen, was die zusätzliche Informationsbereitstellung durch Coaches angeht, denn diese beobachten meist lediglich in dieser Phase. Und Technologien wie Virtual Reality und Augmented Reality ermöglichen es in Echtzeit, dann Abweichung einer Bewegung eines Lernenden von einer gezielten Bewegung präzise zu visualisieren.
Anstatt also nach einer Übung zu sagen, was man hätte besser machen können, weiß man direkt während der Übung, wie man sie am besten ausführen soll und kommt gar nicht erst dazu, falsch zu trainieren. Durch den Einsatz einer VR-Brille, eines Bildschirms oder auch durch Audiokommentare kann man beim Training genau sehen, wie man den Arm positionieren sollte oder dass man aufs Hohlkreuz achten muss. Im Forschungsprojekt werden aktuell Prototypen entwickelt, die im nächsten Schritt in sportliche Trainings implementiert werden sollen. Bisher wurde das alles nämlich nur in Laborstudien getestet.
Demnächst sollten dann auch weitere Feldstudien durchgeführt werden und langfristig vor allem Strategien zur Integration in Trainingsprogramme für verschiedene Sportarten erarbeitet werden.
In Zukunft könnten die Prototypen dann an Startups verkauft werden. Aber wird so ein hochwertiges KI-System auch für Menschen außerhalb des Profisports bezahlbar sein? Dazu kann Mai Geißen bisher nur eine Einschätzung abgeben.
In Zukunft wird KI voraussichtlich immer weiter in den Alltag, aber auch speziell in den sportlichen Alltag der Gesellschaft einfließen, weshalb entsprechende Systeme und Methoden auch für viele verschiedene Anwendungsbereiche und Personen dann erschwinglich sein müssen.
Das wird allerdings noch dauern. Doch was macht das mit uns als Menschen, wenn im Fitnessstudio oder beim Training das Feedback zukünftig von einer künstlichen Intelligenz kommt und nicht von einem Trainer oder einer Trainerin? Die Wiener Psychologin Anne Karst sieht das ambivalent.
Das kann für einige Menschen sehr motivierend sein, da sie klare Ziele und Rückmeldungen erhalten. Aus psychologischer Sicht ist es allerdings wichtig, die potenziellen Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden zu berücksichtigen. Während einige Menschen von der objektiven und personalisierten Rückmeldung profitieren könnten, die eine KI bieten kann, könnten andere sich möglicherweise gestresst oder unter Druck gesetzt fühlen, wenn sie das Gefühl haben, ständig von einer Maschine bewertet zu werden.
Auch der zwischenmenschliche Kontakt sei sehr wichtig für die Motivation und die Verbundenheit, sagt Psychologin Anne Karst.
Ich würde abschließend sagen, dass immer das Ziel sein sollte, Vorteile der KI zu nutzen, um Menschen dabei zu unterstützen, ein gesünderes und aktiveres Leben zu führen, ohne aber dabei ihre mentale Gesundheit zu gefährden.
Ich bin auch nicht ganz frei von solchen Selbstoptimierungsideen, aber liebe Pizza und Bier dann vielleicht doch ein bisschen zu sehr für den Traumkörper. Und Pizza und Bier kann KI nun doch nicht ersetzen. Für heute sind wir durch mit Breitband. Ich bin Martin Böttcher. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch an die Redaktion. Die hatten heute Hagen Taschüren und Vera Linz. Bis zum nächsten Mal.